Willkommen beim Divine Grace Slowcast. Mein Name ist Linda Kölling, Mentorin bei Seelenkraft. Besondere Biografien und Lebenskonzepte haben mich schon immer fasziniert. Und so kam die Idee zum Divine Grace Slowcast. Divine Grace heißt wörtlich ins Deutsche übersetzt göttliche Gnade. Und für mich ganz persönlich bedeutet es, dass ich gemeinsam mit meinen Gästen, Unternehmern und Mentorinnen, Heilern und Changemakerinnen ihre inspirierenden Seelenwege und Kraftgeschichten sichtbar und fühlbar mache. Ohne Skript und Leitfaden finden wir heraus, wie die Stimme der Seele klingt, welche Hindernisse auf den Seelenwegen manchmal auf uns warten und wohin uns die Reise führt, wenn wir unseren Impulsen bedingungslos vertrauen. Sei dabei! Willkommen zu einer neuen Folge vom Divine Grace Slowcast und ich habe heute eine richtig tolle Frau bei mir zu Gast, die ich das erste Mal erst ungefähr, ja, ich glaube vor einer Woche kennengelernt habe, bei einem Aufstellungstag und von der ich aber schon vorher gehört habe, weil ich ihr Buch schon mindestens ein oder zweimal in meinen Händen hatte und es schwer auch wieder weglegen konnte, daraus zu lesen. Und zwar habe ich Marie bei mir und Marie, erzähl uns mal ganz kurz ein bisschen was zu dir, damit auch die Menschen, die jetzt zuhören, ein bisschen einen Eindruck von dir kriegen. Wer bist du? Was machst du? Was bewegt dich?
Sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Möglichkeit. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Genau. Mein Name ist Marie. Ich bin 39 Jahre alt. Ich arbeite als psychologische Beraterin und habe Anfang diesen Jahres ein Buch veröffentlicht. Und Fokus bzw. das Thema des Buches ist ein hartes, nämlich narzisstischer Missbrauch in Familiensystemen. Und darauf bin ich gekommen, weil ich selber das erlebt habe. Ich habe das Buch als Roman veröffentlicht und viele, viele Teile, die in diesem Buch irgendwie beschrieben werden, erzählen nicht nur meine Geschichte, sondern auch die von vielen Menschen, die ich kenne, privat, mit Menschen, mit denen ich arbeite und so weiter. Und mich hat das einfach total fasziniert, auf eine, ja, nicht positive Art, wie viele Menschen von narzisstischer Gewalt tatsächlich betroffen sind. Das Thema ist sehr dunkel und auch ein Thema, was so absolut tabu ist. Und ich habe damals, als mein Weg sozusagen losgegangen ist, ich habe mich schon immer für die Essenz von Menschen interessiert. Ich habe über meinen Mann Kim, mit dem bin ich jetzt seit 10 Jahren zusammen, viel mehr auch über Psychologie und Arbeit mit Menschen gelernt. Und ich habe mich immer gefragt, woher kommt das, dass wir so große Themen in unseren Beziehungen haben oder auch ich, ne, in meinen persönlichen Beziehungsmuster? Und wie komme ich da raus? Und ja, bin da irgendwie so Schritt für Schritt immer weiter gegangen und das Buch ist sozusagen das Ergebnis dessen. Und ja, ich bekomme, seitdem ich das jetzt veröffentlicht habe, seit März, ein unfassbares Feedback von Menschen. Und ich merke einfach, dass es so wichtig ist, darüber zu sprechen, weil Menschen dann erst wissen, okay, ich kann auch drüber sprechen und es stimmt wirklich, was ich fühle. Also es geht hauptsächlich so um Wahrnehmung. Das heißt, ich bin sehr spezialisiert auf toxische Familiensysteme, aber auch toxische Beziehungen und nutze eben dieses Buch, um darüber aufzuklären und Menschen darüber zu informieren, wie schlimm das ist und warum wir Menschen eben nicht nur, weil es in der Kindheit passiert ist und jetzt ist es doch vorbei, dass wir das eben doch immer noch mit uns mittragen und daran arbeiten müssen, das aufzulösen. Ja. Das war schon ein tiefer Einstieg.
Also für alle, die Interesse an dem Buch haben, ich werde das in der Podcast-Folge unten auch verlinken, damit ihr einfach das finden könnt, weil ich tatsächlich auch angefangen habe, dieses Buch zu lesen und, wie ich anfangs schon gesagt habe, Schwierigkeiten hatte, das wegzulesen. Wegzulegen. Es hat sich eher so weggelesen, weil es eben über diese Romanform richtig für mich richtig eingängig und auch nochmal, es hat so viele Türen geöffnet,
So wirklich, wo es ums Wahrnehmen geht, also auch das, was über die eigene Wahrnehmung, was man in seiner eigenen Familie halt erlebt hat, vielleicht auch nochmal Mitgefühl und einfach wirklich Bewusstsein schafft dafür, dass halt nicht jeder in einem gleichen Familiensystem aufgewachsen ist und man nicht davon ausgehen kann, dass nur weil ich jetzt irgendwie diese Kindheit hatte und die hat das mit mir sozusagen gemacht, heißt es nicht, dass jemand anders eine ähnliche Erfahrung hat. Was mich interessiert, Marie, warum der, also ein Grund, warum es diesen Podcast hier gibt, ist, mich interessieren Geschichten von Menschen, die ab einem gewissen Punkt entschieden haben, dass die Stimme ihrer Seele, die Intuition und auch das, was wirklich auch unsere Essenz ist, wichtiger ist als irgendeine äußere Hülle. Und eine Frage, die ich dabei immer stelle, ist, gab es für dich so Schlüsselmomente oder so einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, so, boah, irgendwie möchte meine Seele hier gerade eine andere Erfahrung machen und irgendwie muss ich aus dem, was ich bis jetzt hier mir so als Leben Realität erschaffen habe, mal einen ganz anderen Weg einschlagen?
Ja, es gab sogar zwei Momente. Und den ersten habe ich noch sehr gut in Erinnerung, aber den habe ich noch nicht umsetzen können. Also ich sag mal so, ich war damals Anfang 20 und ich komme aus einem sehr gut situierten Familienhaus. Also meine Eltern haben immer sehr viel Geld gehabt. Wir sind immer in Urlaube geflogen, auch irgendwie nach Amerika. Also so Dinge, die jetzt irgendwie nicht jeder in seiner Kindheit irgendwie unbedingt erleben kann. Das heißt, Geld war immer gar kein Thema. Autos, Haus, name it. Also ne, war alles so da. Und ich habe aber als Kind schon immer gespürt, dass mir was fehlt irgendwie. Und ich konnte es aber nicht so zuordnen, weil mir eben schon von Kindheit an immer irgendwie so gesagt wurde, so, nee, das ist nicht wahr, das stimmt nicht, das bildest du dir nur ein. Ich war auch nur ein Mädchen von, also drei Kindern. Das heißt, ich hatte zwei Brüder, was wir ja auch gemeinsam haben, ein Zwilling.
Ja.
Und irgendwie habe ich nie so richtig verstanden, warum ich jetzt unbedingt falsch bin. Und ich habe immer an mir dann gearbeitet. Ich bin nie auf die Idee gekommen, darauf zu schauen, dass vielleicht irgendwie meine Werte nicht richtig sind oder dass die Werte meiner Familie nicht stimmen, dass es irgendwie nicht immer nur ums Materielle geht. Das war für mich normal, dass es nur darum gehen kann. Ich hatte eben auch nicht viele Vorbilder anderer, also irgendwie sonst. Und ja, habe dann eigentlich so, ich sag mal, die, ich nenne das jetzt mal so, die klassischen Symptome von diesen Erlebnissen eben gehabt. Ich war bulimisch. Ich habe versucht, über Essen zu kompensieren, in die Kontrolle zurückzukommen. Ich war ein Over-People-Pleaser, wie man das sagt. Ich habe irgendwie immer gedacht, ich muss leisten, leisten, leisten. Menschen dürfen nur irgendwie mit mir zusammen sein oder können nur mit mir zusammen sein, wenn ich was dafür tue, weil ohne, warum sollte jemand mit mir Zeit verbringen wollen? Also ich hatte sehr, sehr wenig. Und dann gab es so einen Moment, dass ich in meiner Wohnung war damals, da habe ich schon gearbeitet. Und es war im Außen alles super. Ich hatte einen tollen Job. Ich habe irgendwie so in der Luxusindustrie gearbeitet. Ich war auf Events in der ganzen Welt unterwegs mit so Fashion-Magazinen, mit der Vogue und allem. Und da bin ich in eine totale Depression geschlittert. Und da habe ich nachts die Augen aufgemacht und habe so eine schwarze Person neben mir gesehen. Also so ein, wie so ein Schatten. Also kein Gesicht und so, aber ich konnte sehen, dass da jemand sitzt. Und vorher hat es an der Tür geklopft. Dann habe ich erst gedacht, jetzt werde ich irgendwie völlig verrückt. Und ich habe im Nachgang viele Jahre später erst verstanden, das war sozusagen der Tod, der an die Tür geklopft hat, der mir gesagt hat, so, du musst jetzt irgendwas ändern. So geht das nicht weiter, weil ich war immer sehr, sehr stark angezogen vom Tod. Ich habe mich mit schon aus frühester Kindheit mit Geistern beschäftigt, weil ich schon seitdem ich Kind bin, die sehen kann und spüren kann. Und ich habe sehr viel irgendwie Zeit damit verbracht, rauszufinden, was ist der Tod? Was passiert mit uns Menschen, wenn wir sterben? Und ich habe so verstanden, dass der einmal kurz da war, nicht um mich zu holen, sondern um zu sagen, so, ey, so nicht weiter. Irgendwas stimmt nicht. Ich habe es dann aber noch nicht verstanden. Ich bin dann nämlich in eine Beziehung gegangen. Und das ist ja eigentlich immer so in erster Instanz die Rettung, ne? Dass wir denken so, oh, kommt jetzt der Retter. Und ich war auch so ein richtiges Mädchen-Mädchen. Also, ne? Ich bin immer noch ein Mädchen-Mädchen, aber ich hatte immer diese romantische Vorstellung. Das haben viele Frauen, auch gerade so, ne, die ich kenne. Oh, der Prinz wird irgendwann kommen und uns retten. Und warum eigentlich? Ne? Also jetzt weiß ich, so brauche ich nicht mehr. Aber damals war ich der Überzeugung. Und dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt. Ja, und das war, würde ich sagen, mein letzter Wake-up-Call. Ich habe dann immer so weitergemacht. Ich habe gearbeitet. Mir ging es ganz viel um Geld verdienen. Ich wollte gut aussehen. Ich wollte, dass Menschen mich toll finden. Und ich hatte irgendwie so diese klassischen Vorstellung vom Leben, so irgendwie, ne, man muss dann heiraten und dann muss man Kinder kriegen und dann muss man irgendwie ein Haus kaufen, also so richtig nur oldschool. Genau, dann hat aber Kim mir leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da habe ich mir natürlich genau den richtigen gesucht, weil der hat mich nicht gefragt, ob ich ihn heiraten will, ne? Ich habe immer gedacht, so, naja, jetzt ist er endlich mal geschieden, weil er war schon mal also verheiratet. Haben wir Patchwork gemacht mit seiner Tochter am Anfang noch und so. Und ich so, oh, ich bin die tolle Stiefmutter und ich werde das alles deichseln und die werden mich alle beide total lieben und so. Am Ende fanden sie mich halt super nervig, weil ich so hardcore in die Kontrollrolle gegangen bin. Ich erinnere mich noch so, dass ich irgendwie teilweise das Sofa nicht mal so stehen lassen konnte, weil ich musste dann irgendwie die Kissen stellen, weil es so extrem wurde. Und dann hat er mich verlassen. Und dann ist er gegangen, von einem Tag auf den anderen, total unexpected. Und das war meine Talfahrt. Das war so der Moment, wo ich gedacht habe, jetzt sterbe ich, weil das war immer meine größte Angst, dass Kim mich verlässt. Und das ist genau eingetroffen. Und danach ist halt so eine, ja, richtige, krasse, ich nenne es immer, ich mache ja ganz viel Storytelling, Heldenreise passiert. Also ich war so unten und ich habe alles auf den Kopf gestellt. Ich habe die Wohnung verlassen, ich bin in ein anderes Land gezogen. Ich habe meinen Hund genommen und bin mit dem Auto nach Frankreich gefahren. Ich bin halb Französin. Meine Eltern haben mir eine Wohnung, da bin ich damals hin. Gesagt, so ich habe jetzt echt keine Ahnung. Ich habe alles gemacht, alle Strategien, die ich habe als in der Beziehung, nichts funktioniert. Und dann habe ich mich angefangen, mit mir selber und vor allen Dingen mit meiner Familie zu beschäftigen.
Kannst du dich noch daran erinnern, wie das Gefühl dabei war, als dieser Moment, wo es dann so Klick gemacht hat?
Ja, da saß ich im Auto auf dem Rücksitz. Und zwar bin ich nämlich damals, Kim und ich haben uns getrennt, da waren wir gerade im Urlaub. Und dann bin ich zurückgeflogen von Ibiza nach Nizza, weil ich wollte nicht alleine sein in Hamburg. Ich wollte irgendwie mit meiner Familie sein, weil ich dachte, meine Familie wird mich supporten. Und dann sind meine Eltern damals eine Woche später mit mir zurückgefahren von Nizza nach Hamburg mit dem Auto. Und meine Mutter hat sich so unfassbar schlimm verhalten mir gegenüber nach dieser Trennung. Also sie hat noch auf mich draufgetreten. Und also wirklich die abstrusesten Dinge gemacht. Ich war eh schon total auf. Und ich habe irgendwie gedacht, so, muss eine Mutter nicht eigentlich irgendwie was Nettes sagen? Und muss es nicht eigentlich jetzt um mich gehen? Weil es ist sonst immer auch nur um sie gegangen. Aber das habe ich das erste Mal realisiert. Und dann habe ich das peu à peu, das kam so klick, 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 jeden Tag, so dieses Schock, ne? Dieses so, sie hat dann irgendwas Fieses zu mir gesagt, so, Gott, also deine Haare, also. Ich hatte da so damals so ein bisschen, ich hatte sehr viel Haarausfall und habe ich mir so ein paar Extensions auf den Kopf gepackt. Und dann hat sie mich morgens irgendwie angeguckt und meinte so, Gott, deine Haare, also ich gucke ja so eine Serie und wenn ich die sehe, die Schauspielerin, die sehen ja so toll aus und das hat Niveau, aber also deine Haare sehen ja furchtbar aus. Und dann stand ich so entgeistert und dachte so, bitte was? Also so, das klickte dann. Und dann bin ich mit dem Auto zurückgefahren mit denen, saß hinten auf dem Rücksitz wie ein Kind. Und ich habe mich daran erinnert, wie das immer war, mit meinen Eltern in Urlaub zu fahren. Furchtbar, nur gestritten, also immer Angst gehabt, ne? Und der Hund meines Bruders saß auf der Nebenseite neben mir. Und ich liebe Tiere. Also ich habe selber einen Hund auch und ich bin überzeugt davon, dass Tiere ganz viel spüren. Und die hat mich echt so angeguckt und irgendwie mir so das Gefühl gegeben, so, hast du es jetzt endlich kapiert? Und ich habe es Bockwurst-Gate genannt, weil das war wirklich so, wir waren an der Tankstelle und meine Mutter, das Einzige, womit sie uns immer getröstet hat, war Essen stopfen, so. Ne, so. Und ich habe gesagt, Mama, ich kann nichts essen. Ich brauche jetzt ehrlich gesagt, wenn, eine Zigarette oder einen Schnaps. Ich bin gerade richtig am Arsch. Bitte akzeptiere das. Und das konnte sie nicht. Und dann hat sie noch auf mich draufgetreten. Und da habe ich gemerkt, das sind nicht meine Werte. So möchte ich nicht mit Menschen umgehen, die ich liebe. Das ist wie so eine Mülltonne über mich drüber, weil ich dann reflektionsmäßig gesehen habe, was ich alles in unsere Beziehung gebracht habe an Toxizität. Weil ich sozusagen eins zu eins das, was meine Eltern mir jahrelang habe ich eins zu eins einfach mitgebracht. Und das war der Klickmoment. Und da sind wir damals nach Hamburg zurück und da habe ich gesagt, jetzt reicht's. Jetzt bin ich raus. Ich will auch nicht mehr bei meinen Eltern auf dem Dings schlafen. Ich habe ein Hotelzimmer genommen, gesagt, jetzt, ich gucke mir, Kim hat sich damals nicht nochmal gemeldet. Wir waren echt getrennt und ich habe gesagt, egal was jetzt passiert, aber das gucke ich mir jetzt an, weil todunglücklich.
Was waren für dich so wesentliche Schritte, um diesen Mülleimer, den du da von deiner Familie mit einfach mitgenommen hast, ohne das auch irgendwie zu werten? Weil ich glaube, dass tatsächlich wir das alle haben, auf die
Ja,
eine oder
absolut.
andere eine Größe und auf die eine oder andere Weise. Aber was waren so für dich wichtige Schritte, um diesen Eimer auszupacken, um dann nochmal sowas wie so einen Neustart zu machen?
Also das Allerwichtigste war für mich in dem Moment, dass ich keinen Weg mehr raus hatte. Also es gibt Menschen, die verstehen Symptome schon früher und sagen, okay, irgendwie das stimmt was nicht, ich muss jetzt was ändern. Ich brauchte es leider wirklich auf die harte Tour. Also bei mir musste wirklich alles weg sein, dass ich wirklich völlig nackt da war, sozusagen. Ich habe aber im Vorhinein, ich habe Coachings gemacht, schon mit Anfang 20. Und ich habe mir immer Hilfe gesucht. Also ich habe immer versucht, wenn ich Symptome hatte, wie zum Beispiel Bulimie, ich wollte das lösen. Ne? Also ich bin jetzt dann nicht irgendwie in die Kompensation gegangen oder so. Das heißt, das Wichtigste ist, sich immer von außen Hilfe zu holen. Weil du, wenn du da drin selber bist, kannst du das einfach nicht sehen. Ne? So, und deswegen, das war das Wichtigste. Dann habe ich auf dem Weg dahin 3 Jahre Verhaltenstherapie gemacht, jede Woche. Das hat mir sehr geholfen. Aber es kam sozusagen so zu einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich brauche jetzt noch irgendwie, ich analysiere und verstehe, aber irgendwas in mir versteht es nicht. Also ich
Dieser
habe jetzt,
Körper.
ja, der ganze Körper ist so, hä? Also es war total nicht connected, nicht verbunden. Kennst du bestimmt, ne?
Ja.
Und dann habe ich irgendwie gedacht, so, okay, ich habe so gemerkt, je mehr ich verstehe und ich habe ganz viel gelesen, ich bin sehr analytisch, ich wollte verstehen, was für ein Problem hat meine Mutter, welchen Einfluss hatte es, dass es bei uns ja, sexuellen Missbrauch in der Familie gab, also mütterlicherseits. Mein Vater ist geboren im Zweiten Weltkrieg. Da hat sein Vater erst kennengelernt, als der 3 Jahre alt war. Also mein Vater, da wusste nie jemand, kommt er wirklich aus dem Krieg zurück, überlebt er das und so weiter. Und diese ganzen Nachkriegstraumata und Kriegstraumata, die sozusagen dann unsere Generation jetzt immer noch mit aufarbeiten muss. Ja, und das hat mich irgendwie, das hat mir geholfen, das zu analysieren, in diese Familienhistorie einzutauchen und Dinge zu verstehen. Und dann, als ich gemerkt habe, jetzt muss ich es aber auch aufarbeiten, habe ich Aufstellungsarbeit gemacht. Also 1:1 und in Gruppen. Und das war für mich der Relief. Also weil ich gemerkt habe, mein Herz versteht es jetzt. Also oder meine inneren Kindanteile. Und ich bin wahnsinnig kopfgesteuert. Es ist sehr schwer, mich aus dem Kopf irgendwie zu holen. Auch wenn ich sehr emotional bin, aber mein Kopf hat mich immer irgendwie gesaved. Und Aufstellungsarbeit ist für mich das beste Tool, was ich in meiner Arbeit, also mit mir selber, in meiner Entwicklung, was mir geholfen hat. Und zwar relativ schnell auch, ehrlich gesagt, ne? Ja. Ja.
Kannst du dich noch an so einen Schlüsselmoment und so eine Aufstellung erinnern, wo plötzlich so in deinem Körper auch so Dinge, die du vorher schon analysiert und verstanden hast, wo die angekommen sind?
Ja, ich hatte immer Solarplexus-Probleme, also ich habe immer so hier Schmerz gehabt und das war wie so eine Panikattacke, die nicht rauskommt. Ich habe richtig Atemübungen gemacht. Ich bin teilweise, weil das so extrem war damals, musste ich zum Arzt, weil ich habe so eine Krebshistorie und deswegen haben die halt zwischendurch auch mal immer noch mal die Lungen gecheckt, ob nicht doch irgendwie nach ein paar Jahren noch mal was gekommen ist so. Und es war aber nur psychisch. Und ich habe eine Aufstellungsarbeit gemacht in einer Gruppe mit, boah, ich glaube, 6 Personen. mit einer ganz tollen Frau, die Aufstellungsarbeiten macht und ihre Mutter schon gemacht hat. Und da gab es den Moment, da habe ich meine Mutter aufgestellt und habe einen Mann ausgesucht dafür. Das war der einzige Mann in der Gruppe. Und der wusste nichts über das Thema. Also die ganze Gruppe wusste nicht, worum es geht. Und dann wurde ich sozusagen aufgestellt und meine Rolle hat geweint und ist wirklich auf dem Boden zusammengefallen. Das war echt krass auch zu sehen, ne? Weil man ja bei Aufstellungsarbeit sozusagen nicht in der Rolle selber ist, sondern es sieht. Das hat mich zum einen nochmal daran bestätigt, dass es einfach nicht nur irgendwie mal ein bisschen doof war, sondern dass es halt wirklich schlimm war. Und dann hat die Aufstellerin diesen Mann gefragt und gesagt, guck mal, du siehst hier deine Tochter, die weint, sie ist verzweifelt, was fühlst du? Und dann hat dieser Mann in der Rolle meiner Mutter geantwortet, nichts. Dann kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil dieser Moment war natürlich auf eine gewisse Art so geschockt, weil welche Mutter fühlt nichts für ihr Kind? So. Aber es hat mich total, ich habe richtig gemerkt, wie mein ganzer Körper in die Entspannung gegangen ist, weil der endlich verstanden hat, es hat nichts mit mir zu tun. Sie konnte einfach nicht lieben. Und ich bin nicht das Problem gewesen. Und es wäre auch egal, welches andere Kind. Und das war für mich der krasseste Moment irgendwie für die Heilung.
Voll. Was ist danach passiert? Kannst du mal sagen, was, als das so richtig gelandet ist in deinem Körper, dass du nicht das Problem bist, sondern dass es einfach so passiert ist? Was kannst du da noch so ein bisschen rekonstruieren? Was hat sich an deiner Wahrnehmung, vielleicht auch an deinen Beziehungen verändert?
Also als allererstes, was dann passiert ist, ist, ich bin von der Trauer in die Wut. Und ich bin das erste Mal richtig wütend gewesen und traurig. Nicht darüber, wie meine Mutter ist, sondern ich war erst mal so geschockt darüber, dass ich das so viele Jahre nicht kapiert habe. Und ich habe ein bisschen so die Jahre, so die 10, 15 Jahre betrauert, beziehungsweise noch länger, ehrlich gesagt, weil ich nie die Chance hatte, so ein freies Kind zu sein oder ein freier Jugendlicher. Ich habe ehrlich gesagt keine echte Pubertät gehabt. Ich hatte keine rebellische, natürlich habe ich eine Pubertät gehabt, aber ich habe keine rebellische Phase gehabt. Ich war immer das brave Mädchen. Ich habe immer versucht, Harmonie zu Hause zu führen. Und ich habe mich einfach darüber, ich war so traurig darüber, dass ich so viele Jahre anscheinend irgendwie jemand gespielt habe. Und ich habe das ja auch gemerkt, das ist ja das Absurde. Man merkt das ja, dass man nicht authentisch ist und dass man nicht in seinem Glück ist und nicht in seiner Kraft. Aber wenn du keine Eltern hast, die sozusagen eine gesunde Beziehung zu dir haben, dann musst du ihnen sozusagen emotional entgegenkommen. Das heißt, du spielst den ganzen Tag eine Rolle, damit sie zufrieden sind. Und es geht nie um dich. Und das war für mich total neu. Ich habe dann auch ganz viel angefangen zu hinterfragen, meine Beziehung mit meinem jetzigen Mann. Damals waren wir schon zusammen. Ich habe Freundschaften angefangen zu hinterfragen. Und ich habe gemerkt, so peu à peu, ich habe ganz viele Freunde in der Zeit verloren, weil ich plötzlich gemerkt habe, der einzige Grund, warum ich mit der Person befreundet bin, ist, dass die irgendwie ja was von mir kriegt. Aber wenn ich sie wirklich brauchen würde, dann wäre sie nicht da. So, und ich bin aber selber immer so eine Alleingängerin gewesen. Das heißt, ich brauchte auch in dem Sinne niemanden. Ich konnte immer alles alleine lösen. Und da bin ich immer noch übrigens, in dem Prozess zu merken, okay, was sind Freundschaften? Wie führe ich eine Beziehung? Ich war überzeugt davon, dass ich totaler Beziehungsexperte bin. Kim und ich betteln
Ja.
uns auch immer da drin, wer jetzt von uns eigentlich sich blöder anstellt. Das
Ich
musste ich
freue
erst.
mich jetzt schon drauf, wenn ich ihn interviewe.
Ja. Er erzählt auch immer sehr lustig. Ja, es ist halt abgefahren, wenn das ist wie, kennst du den Film Matrix? Ja, ne? Genauso habe ich mich gefühlt. So, ich habe so eine Pille genommen, und zwar die, wo ich sehen kann. Und ich habe mir einige Male gewünscht, dass ich sie nicht genommen hätte, damit ich nicht sehen kann, weil es war so schmerzhaft. Es ist einfach so schmerzhaft. Aber es lohnt sich. Also ich fühle mich jetzt freier wie nie zuvor. Ich fühle mich gut mit mir. Ich bin ich bin irgendwie auch, ich habe so einen anderen Selbstwert mir gegenüber. Ich kenne meine Grenzen besser. Ich spüre, okay, ich bin immer noch ein total lieber Mensch und kann mich auch um andere kümmern, aber ich merke, wenn die Grenze da ist, und das habe ich früher nicht. Ich bin immer über meine Grenzen gegangen. Genau, und das ist auch für eine Beziehung herausfordernd beziehungsweise spannend, weil dein Partner dich ja auch sozusagen so eine ganze Zeit lang oder 8 Jahre bei uns wie hypnotisiert wahrgenommen hat, ne? Also ich war ja eine andere Person auf eine gewisse Art auch. Und das macht es irgendwie nochmal spannend, wenn man sich dann plötzlich so nochmal neu trifft.
Was ist da passiert, als ihr euch nochmal neu getroffen habt?
Wir konnten uns, ich habe dieses ganze Wertesystem, diese Rache-Gedanken, also nur ein Beispiel, wir haben uns dann getrennt und ich habe auch gesagt, so ich möchte nicht im Bösen auseinandergehen, weil wir hatten eine schöne Zeit und war also von meiner Art her kein Rache-Mensch. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie das Gefühl, ich muss ihn jetzt kaputt machen oder so. Und meine Eltern waren schockiert und haben mich irgendwie darüber, ja, wie, also du, der darf den Hund nie wiedersehen. Und also wenn wir ein Kind gehabt hätten, hätten sie mir wahrscheinlich geraten, Kind zu verbieten, ne? Also wir haben hier keine Kinder zusammen. Aber so in die Richtung ist das halt gegangen, ne? Und ich habe einfach gemerkt, so, das sind überhaupt nicht meine Werte. Und in dem Moment, wo ich die sozusagen abgelegt habe, konnten Kim und ich uns plötzlich irgendwie wieder begegnen, echt. Also das war total absurd. Und ich rede jetzt wirklich sehr privat, aber er ist auch einverstanden. Ach, es war sehr absurd, weil ich bin damals aus unserer gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Ich hatte gerade noch die ganzen Möbelpacker bei uns. Und abends hat er mich abgeholt mit dem Roller auf dem Date.
Ja.
Völlig absurd. Also dann haben wir uns wieder angenähert und dann habe ich auch gesagt, so, ich habe verstanden, was da passiert ist. So, und ich weiß, ich kann verstehen, dass du das nicht mehr ausgehalten hast. Weil man muss dazu sagen, mein Mann ist sehr, hat auch sehr viele Themen in seinem Leben gehabt. Aber erstens ist er schon ein bisschen älter als ich und hat schon ein bisschen mehr Erfahrungen gemacht. Und er kann echt viel so tragen, aber da war sozusagen seine Grenze. Das war gut auch, weil er ist nicht gut darin in Grenzen gewesen, mit mir auch nicht. Und deswegen habe ich ihn auch neu gesehen, weil er das erste Mal so eine Grenze gesetzt hat und gesagt hat, jetzt reicht's. Und davor hat er mir auch Raum gegeben und ich konnte mich wie eine Verrückte, also nicht verrückt, aber weißt du so, ich konnte
Ja,
irgendwie.
ja.
Und das war plötzlich so total strange, weil wir beide so wie so einen zweiten, so, also wir konnten uns nochmal füreinander entscheiden. So, sind wir jetzt wirklich noch wieder zusammen, weil wir uns lieben, oder ist es einfach nur irgendwie Gewohnheit? Und dann haben wir gemerkt, es ist nicht Gewohnheit.
Ja,
So.
weil die Gewohnheit gibt es ja dann gar nicht mehr, wenn du sozusagen dein Wertekonstrukt nochmal überarbeitest und feststellst, so, wow, irgendwie 90% von dem will ich gar nicht weiterleben und dann bewusst auch diese Schritte gehst in deinem Leben, dann bist du ja einfach auch nicht mehr der Mensch, und kommst an demselben Punkt, wo du dich getrennt hast, zusammen.
Absolut. Ja. Ja, also ich muss sagen, ich hätte es nicht gedacht, aber die Trennung war das Beste, was mir passieren konnte. Leider. Die größte Angst, es gibt so einen Mythenforscher, Joseph Campbell, den kennen bestimmt einige, wenn man sich mit Archetypen und Heldenreise beschäftigt. Und sein Lieblings- oder mein Lieblingszitat von ihm ist, the cage you fear to enter is the precious treasure. Also es war jetzt sozusagen für die größte Angst, die du hast, um in so einen Käfig reinzugehen und sie dir anzugucken, also da ist das größte Geschenk mit drin, ne? Also stell dich deiner Angst. Meine war Beziehung. Meine größte Angst war, verlassen zu werden. Ich dachte, ich sterbe. Ein Teil von mir ist auf jeden Fall gestorben. Und das war halt mein Thema. Ne? Gibt Menschen, die trennen sich und egal. Bei mir war das eben so und ja, und es war im Nachgang wie so ein zweites Leben, was angefangen hat mit 37. Ja.
Wow, ist auch noch nicht so lange her. Es ist auch noch gerade noch frisch, frisch im Entstehen.
Absolut. Ja. Ja.
Würdest du sagen, dass auch dieser Prozess auf die Art und Weise, wie du selber arbeitest mit Menschen, einen Einfluss hatte und auf dieses eigentlich Wiederentdecken von, ah, das nehme ich eigentlich wahr.
Ja, also zum einen habe ich jetzt ein besseres Selbstbewusstsein zu meiner Wahrnehmung. Und ich nehme auch ganz viel wahr mit anderen Menschen, weil ich kann sie sozusagen in ihrem Schmerz verstehen. Und das hat, glaube ich, eine Auswirkung, ich glaube, ich weiß nicht, eine große Auswirkung auf die Klienten und Klientinnen, weil sie einfach sich besser fühlen. Das ist, einer schreitet voran und redet darüber und enttabuisiert etwas. Und dann traut sich die andere Person eben auch darüber zu sprechen. Ich habe ganz lange im Kinderhospiz gearbeitet, 10 Jahre. Und da gab es drei Trauerbegleiter. Und eine von den Trauerbegleiterinnen war selbst Mutter eines, nee, von einem Kind, was schon verstorben war und hatte noch zwei lebensverkürzten Kinder. Und die Familien, die Kinder verloren haben oder wussten, dass ihr Kind nicht mehr lange leben wird, wollten alle zu ihr. Und die anderen beiden Trauerbegleiter waren auch fantastisch, ganz tolle Menschen. Aber die Menschen wollten dahin, zu ihr, weil sie wussten, sie versteht den Schmerz wirklich. Und das merke ich so in meiner Arbeit. Das ist irgendwie total interessant, weil mich momentan irgendwie durch das Buch so viele Frauen und Männer kontaktieren, um mit mir zu arbeiten, weil gerade so verdeckter Narzissmus ist so schwer aufzudecken. Ne, das ist halt nicht dieser klassische Narzisst, ich nenne das jetzt mal klassisch, dieses Maligne, ne, dass da jemand durch die Welt läuft und zeigt, was er für ein cooler Typ ist und offensichtlich charmant und so, sondern es ist über die Opferrolle gespielt. Und dahinter zu kommen, weil wir Menschen sind ja so getrieben, wenn wir gesund sind, dass wir, wenn jemand in Not ist, wollen wir doch helfen. Ne? Jeder gesunde Mensch sagt, okay, dann helfe ich dir jetzt. Und das ist sozusagen über diese Art von der Manipulation, das passiert. Und das aufzudecken und zu unterscheiden, ist sehr schwierig. Und ich habe eine Gruppe jeden Mittwoch für 2 Stunden, also jeden zweiten Mittwoch, wo ich mich mit Menschen, mit Betroffenen treffe. Und die größte oder die wichtigste Arbeit beziehungsweise der wichtigste Satz in der Gruppe ist immer, deine Wahrnehmung stimmt, du bist nicht verrückt. Weil es so durchgeschüttelt ist durch dieses Gaslighting, ne? Dieses so, ich mache mir ja nur Sorgen, ich will doch nur, dass es dir gut geht, wenn deine Mutter oder dein Vater das sagt oder jemand anderes Narzisstisches. Und du denkst so, ja, ich glaube das ja, weil gesunde Menschen können sich da nicht reinversetzen. Und das ist so schwierig und das ist auch die Gefahr, wenn man sozusagen aus so einer narzisstischen Beziehung geht. Und ich vergleiche das tatsächlich so ein bisschen mit Sekten, weil narzisstische Familiensysteme haben auch sehr ähnliche Strukturen. Das heißt, sie versuchen zu isolieren, Angst vor Beziehungen zu machen und irgendwie, ne, einfach dieses Team an Menschen klein zu halten. Und das heißt, du hast halt wenig von außen, was dir sozusagen zeigt, irgendwie, du bist richtig. Du hast nur diese Umgebung, die dir immer wieder sagt, du bist falsch. Und das Absurde ist, dass du dich dadurch, wenn du so aufgewachsen bist mit diesen Glaubenssätzen, auch noch sicher fühlst in diesem Familiensystem. Weil das ist deine Sicherheit. Das heißt, alles, was sozusagen im Außen passiert, was dir immer eingeimpft wird, du bist aus, Menschen gibt es nicht, Menschen sind nicht gut, Freundschaften gibt es nicht, bla bla bla, das macht dich für sozusagen die Außenwelt gar nicht möglich, darin zu leben, weil du Angst hast. Also richtig heftig. Und die Gruppe
Naja,
ist.
und gleichzeitig macht's ja irgendwie auf der einen Seite so die Schotten dicht, aber halt die Schotten dicht vor allen Dingen für halt auch gute Impulse, ne? Also die ja durchaus aus anderen gesunden Systemen immer mal wieder rüberschwappen können.
Absolut. Und je länger du sozusagen in so einem geschlossenen Familiensystem warst, und solche guten Impulse von außen kommen, dann werden die aber auch wieder unterdrückt von dem Familiensystem. Ne, das heißt, also nur als Beispiel, wenn ich irgendwie als Jugendliche eine gute Freundin hatte und meinte, oh, ich habe irgendwie, bin voll happy, meine Freundin und so, ja, du wirst schon sehen, das gibt keine echten Freundschaften. Ne? Das war immer so der Glaubenssatz. Und dann hatte man den ersten Streit mit 12. So. Oder irgendwie so. Und dann war das der Beweis dafür, dass die Eltern recht hatten und Freundschaften gibt es nicht. Und dann habe ich das auch runtergeschluckt, weil ich hatte keinen Vergleich, ne? So. Und das war wirklich krass. Und mich hat da irgendwie auch meine Intuition echt gerettet auf eine gewisse Art, weil ich immer gespürt habe, ich habe immer irgendwie die richtigen Menschen dann auch kennengelernt. Und ich rede sehr viel und gerne und teile eben auch viel, weil ich bin total enttabuisiert. Mir ist es total egal, was Leute über mich denken in dem Moment. Weil wenn ich irgendwie was ändern will, wenn ich leide, dann rede ich auch drüber. So. Ja, und das war eine der Geschichten, die sich auch aktuell immer noch stark verändern. Dieses in Freundschaften gehen, dieses in Beziehungen mit anderen Menschen gehen und so eine Authentizität zu haben und nicht so eine Maske aufzusetzen und immer das Gefühl zu haben, ich muss mich jetzt verstellen, ich muss jetzt irgendwie so performen, dass der oder die andere mich toll finden.
Auf welche Art und Weise spricht deine Intuition zu dir? Also, woran kannst du ganz sicher wieso erkennen, dass das jetzt vor allen Dingen für dich bestimmt ist? Gerade weil ja sozusagen eigentlich dieses Brainwashing dafür gesorgt hat, dir die ganze Zeit einzureden, dass das, was du fühlst, eigentlich nicht richtig ist.
Ja, also gute Frage, weil sehr schwierig, gerade wenn man sehr sensibel ist und sozusagen ne, den Vergleich hat. Also ich bin da immer noch dabei. Meine Intuition ist tatsächlich, hat sich gesteigert. Je mehr Trauma ich aufgelöst habe, umso stärker ist sie. Das heißt, ich kriege so Zeichen über Körper. Also ich spüre dann an gewissen Stellen oder zum Beispiel über Gänsehaut, dass das jetzt irgendwie für mich bestimmt ist. Ich bin sehr connected mit der Spirit World. Das heißt, ich frage auch manchmal, könnt ihr mir helfen? Könnt ihr mir irgendwie zeigen, so ist das jetzt die richtige Entscheidung oder nicht? Und das wird immer besser. Also ich brauche das im Prinzip immer weniger im Außen. Und ich habe das Buch im März veröffentlicht oder im April auf Deutsch, davor auf Englisch. Und der ganze Prozess ist jetzt, also ich habe auch keinen Kontakt mehr zu von meiner Familie seit über einem Jahr jetzt. Und je länger ich aus dem Familiensystem raus bin, umso klarer werde ich über meine eigene Wahrnehmung, weil ich nicht mehr in diesem System bin. Das ist wie so Brainwash und da musst du gar nicht reden. Das ist wie wenn jemand sofort, du connectest dann auch wieder. Und das ist gerade spannend auch zu sehen bei Familiensystemen, wenn dann wieder, ich hatte zwei Brüder und wenn alle sozusagen wieder ihre Rolle einnehmen. So. Und dadurch, dass ich so raus bin, habe ich jetzt die Möglichkeit, mich dann auch auszutesten und immer wieder auch im Außen Bestätigung zu kriegen. Zum Beispiel, das ist jetzt echt weird, aber ich habe damals, als wir, ich bin dann nach Frankreich gegangen und dann habe ich hier am Strand ein Pärchen kennengelernt mit einem Hund. Die haben auch zwei Hunde und die waren super nett, kommen aus England und wollten irgendwie gerne uns einladen zum Essen abends zu sich nach Hause. Und da bin ich gerade rausgegangen aus dem Kontakt mit meinen Eltern. Und habe alle blockiert und gesagt, ich kann jetzt nicht mehr. Und dann habe ich da war ich überzeugt davon, da konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Und habe zu Kim gesagt, ich will da nicht hin, weil die werden uns töten und essen. So brainfucked war ich, dass ich Angst vor Freundschaften hatte, weil mein ganzes System geschrien hat, ich bin aus dem Kontakt, ich wusste im Kopf, es ist richtig, es ist gut, aber mein ganzes System hat geschrien, wenn du das System verlässt, bist du tot. Genau, und das habe ich sozusagen durch Aufstellungsarbeit peu à peu und durch die Erfahrung, ich gehe dann dahin und werde nicht geschlachtet und gegessen. Jetzt lache ich drüber. Die Erfahrung, nee, im Gegenteil, ich habe jetzt eine der besten Freundschaften überhaupt mit dieser Frau. Ne? Und das ist es halt, es braucht Zeit. Also es geht nicht von heute auf morgen. Es sind Glaubenssätze, die seit Jahrzehnten sozusagen in einem stecken und du musst es. Du musst mutig sein und weiter im Leben stattfinden und immer wieder dich irgendwie Herausforderungen stellen. Und wenn es nur ist, zum Essen gehen.
Höre gerade, ob gerade noch so eine Frage durchkommen will. Ich würde es aber für den Moment erstmal ganz kurz so stehen lassen, weil es so verrückt und gleichzeitig so wie so ein wirklich Neulernen, wie Leben funktioniert, ist. Also, so hört sich das an. Und ich glaube letztendlich, dass unabhängig davon, ob auch das Familiensystem, wo ich oder die Zuhörerinnen aufgewachsen sind, ich glaube, wir haben alle irgendwo so Dinge, die wir neu lernen müssen, wie sie für uns funktionieren, weil ja wir erstmal kopieren, wie macht das das Familiensystem. Aber nur weil das Familiensystem, egal, ne, ob das jetzt verdeckt narzisstisch, toxisch oder erstmal offensichtlich eine gute Kindheit war, ich glaube, wir müssen halt alle irgendwo an einem Punkt kommen, zu lernen, wie geht es für mich eigentlich hier auf dieser Erde zu leben. Also ich zum Beispiel bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Ich habe halt meine Großeltern dabei beobachtet, wie sie sich irgendwie füreinander entschieden haben, weil es zu Ostzeiten, zu DDR-Zeiten einfach ohne Heirat keine Wohnung gab. Und hab halt darüber gelernt, aha, okay, also Beziehung ist auch, wir bleiben einfach erstmal zusammen. Und hab das ja auch 7 Jahre von 14 bis 21 so voll kopiert, ne? Und da sprechen wir noch nicht, dass es irgendwie in irgendeiner Weise toxisch ist, aber diese Bilder zu wirklich mal zu hinterfragen, ist, glaube ich, richtig wichtig.
Absolut. Und aktuell ist die beste Zeit dafür, weil wir uns insgesamt in so einem riesigen also gesellschaftlich, in Familien und auch einzeln befinden. Und da gibt es auch ganz viel Rückenwind einfach untereinander. Also ich merke irgendwie, dass das ein Riesenthema ist, genauso wie du es gerade gesagt hast, Wertesysteme nochmal irgendwie völlig auf den Kopf zu stellen, Beziehungsmuster sich anzugucken und die Entscheidung wirklich für sich selber treffen zu können, weil wir können das jetzt. Und auch wenn sich das irgendwie furcht, also dass man ne, Angst davor hat und irgendwie immer noch dann lieber noch das alte Bekannte wählt, weil das Neue ist noch nicht da und das kennt man nicht und das macht natürlich Angst. Der Schritt da rein ist fantastisch. Also ich bin wirklich, wie du es vorhin gesagt hast, ich lerne gerade neu leben. Und ja, und es geht einfach darum, sich auch einfach bewusst über sich selber zu sein und über sein Leben und zu sagen, man checkt das dann ab und sagt, ich habe es jetzt gemacht, ne? 14 bis 21, sagtest du. Bin ich jetzt mit meinem Partner damals zusammengeblieben. Und es abzuchecken und vielleicht dann doch irgendwie zu entscheiden, auch eigentlich finde ich das ganz gut so. Und das heißt ja nicht, dass es nicht gut war, aber sich bewusst darüber zu sein, dass wir eine freie Entscheidung haben. So, wir dürfen entscheiden, wir müssen es nicht so machen wie unsere Eltern, wir müssen es nicht so machen wie unsere Großeltern. Und wir dürfen jeden Tag selber entscheiden, was wir wollen im Leben. Das Leben ist kurz.
Gibt es was dich auch unterstützt hat, auf diesem Weg zu erkennen, was sind eigentlich meine Werte gerade? Weil ich finde, so die eigenen Werte zu definieren, das ist, so wie du auch gesagt hast, neu leben lernen ist schon ein Weg. Und es bedeutet ja wahrscheinlich auch einfach, sich täglich dafür zu entscheiden, also was ist jetzt gerade das, was ich leben will. Aber gibt es sowas, was dich auf diesem Werteprozess rauszufinden, was sind eigentlich meine Werte, auch in Abgrenzung nochmal zu deinem Familiensystem,
Ja, tatsächlich habe ich gemerkt, dass ich, was mir sehr gut getan hat, war dieser Auszug aus der Wohnung und mich zu verkleinern und im Sinne von so viel Materielles einfach abzugeben, zu verkaufen. Ich bin studierte Modejournalistin. Ich habe mein Größtes war immer irgendwie Klamotten shoppen gehen und online shoppen und das hat mir immer irgendwie mich bestärkt, ne? Auch dieses so, ach, ich verdiene mein eigenes Geld, ich kann irgendwie mir alles kaufen, was ich will. Und ich habe echt Klamotten gehortet. Und ich habe seitdem ich 16 war nichts aussortiert. Ich habe an allem festgehalten. Jede Jeans. Und alles wirklich, bis ich glaube, warte, ja, tatsächlich, bis das dann passiert ist. Und ich hing auch an den Sachen und ich habe sie teilweise nicht mal getragen. Und wenn ich mir zum Beispiel was Gutes tun wollte, weil ich mich belohnen wollte, weil ich irgendwie jetzt erfolgreich war beruflich, ne, so, da habe ich mir eine Chanel-Tasche gekauft. Das war so meine Belohnung. Das war nicht, ich mache jetzt was Schönes oder so, sondern das. Und das habe ich komplett umgeswitcht. Das ist irgendwie von selber gekommen. Also ich mag immer noch Kleider und ich mag immer noch Dinge, aber ich bin jetzt sehr viel, ich habe sehr viel weniger Sachen. Ich kaufe nicht mehr so viel. Also ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wann ich das letzte Mal shoppen war. Ich glaube tatsächlich jetzt, weil ich heirate am 7. September, mein Brautkleid. Aber das ist es. Und das hat mich total entlastet irgendwie. Und es hat mich damals schockiert zu sehen, wie viel Zeug man als Einzelperson alles anhorten kann. Also das war sehr befreiend und auch das Gefühl, dass ich mich nicht mehr darüber definiere, ob ich eine Chanel-Tasche trage oder ob ich irgendwie, wie ich irgendwie aussehe. Und ich habe auch in der Zeit zum Beispiel aufgehört, mich zu schminken, weil ich keine Lust mehr hatte. Und ich schmink mich immer noch zwischendurch, aber es gibt halt teilweise zwei, drei Wochen am Stück, dann schmink ich mich nicht mehr. Dann habe ich auch ganz normale Zooms oder sehe meine Klienten. Und es hat noch nie jemand zu mir gesagt, oh, du bist aber irgendwie ungeschminkt, das ist ja strange. Und früher ging es, ich bin früher nicht mal ungeschminkt den Müll runtergebracht. Also ich habe diese Maske abgelegt, ne? Dieses alles, was sozusagen im Außen gestützt hat und mir Sicherheit gegeben hat, ne? Diese Maske, dieses, ich habe schöne Sachen und so. Das ist komplett weg, tatsächlich. Und trotzdem liebe ich, mich schön anzuziehen und auch schön mal aufzubrezeln und so, aber es ist nicht mehr Teil meiner Überlebensstrategie.
Glaube, das ist so ein Schlüsselmoment gerade. Also die Dinge zu machen. Ich habe heute so einen geilen Podcast auf dem, solange ich mit meinem Akku-Telefon Podcast hören konnte, halt zu sehen, okay, ich habe das für einen gewissen Zeitraum als Überlebensstrategie benutzt, aber ich entkopple dieses, ich ziehe mich schön an und ich schmink mich von diesem Überlebensstrategie und nutze das in meinem Leben halt, wenn ich Bock drauf habe. Oder genauso, ich habe als Überlebensstrategie vielleicht gehabt, ich muss irgendwie erstmal die Gefühle im Raum abchecken. Wie sind eigentlich alle gerade drauf? Weil ansonsten weiß ich nicht, ob ich irgendwie vielleicht eins aufs Maul kriege, weil irgendwie gerade irgendwas passiert ist und ich kann nicht in Deckung gehen. Und kann halt, ne, kann dieses Gefühl aber trotzdem nutzen, wenn ich jetzt mit Klienten zusammenarbeite, in den Raum reinzugehen und zu fühlen, so, okay, heute ist diese Stimmung da, aber ich entkopple das von diesem Überlebensmechanismus.
Ja, genau das ist es. Und das ist ein ganz anderes Gefühl, das nimmst du wahr, ne? Den Unterschied.
Ja.
Ja. Ja, das fühlt sich gut an.
Ja, mega. Ich glaube, das ist letztendlich auch voll wichtig für jeden von uns zu checken, was sind eigentlich meine Überlebensstrategien? Also was musste ich als Kind lernen, um irgendwie mich sicher zu fühlen, aber gleichzeitig dann zu gucken, ah, okay, brauche ich das jetzt noch? Also muss ich diese Überlebensstrategie jetzt gerade noch wirklich für mein Überleben einsetzen? Und in 99% der Fälle müssen wir es nicht.
Absolut.
Aber wie kann ich halt auch diese Goldstückchen, also ne, diese Wahrnehmung oder dieses, boah, ich tue mir einfach selber was Gutes. Ich habe ja von meiner Oma zum Beispiel nie gelernt, mich zu schminken. Deswegen bin ich
Eben.
meistens ohne Schminke, weil das für mich halt meine Prägung ist, ne? Also jetzt lange Haare zu haben, ist für mich halt völlig out of comfort zone. Weil ich das nie gelernt habe, wie das ist, lange Haare zu haben, ein schickes Kleid anzuhaben. So, also klar, so kleine Mädchen, die man noch so schick anziehen kann, schon, aber halt nicht in irgendeinem pubertären Stadium, ne? Und ich glaube, da hat jeder Mensch, der jetzt gerade auch, die jetzt gerade zuhören, wahrscheinlich irgendwo so ein kleines Fleckchen so in der Biografie, wo es sich richtig lohnt, hinzugucken.
Absolut. Und das ist eigentlich auch relativ einfach. Ich mache da eine Archetypenbestimmung meistens am Anfang mit meinen Klienten, um zu gucken, so, wo liegt eigentlich, wie sind sie eigentlich, wie gehen sie durchs Leben, was führt sie durchs Leben, was motiviert sie durch ihr Leben? Und da gibt es so vier Kernfragen. Das basiert alles auf C.G. Jungs These, ne, dass wir alle kollektiv Bewusstsein, also bewusst miteinander verknüpft sind. Und die Kernfragen sind: Wer bin ich? Wie finde ich Schutz? Wie komme ich ins Neue? Und wie komme ich in Beziehungen? Ne, das sind vier Überlebenskernfragen. Die haben wir alle hier in der Amygdala abgespeichert. Damit werden wir geboren. Und da liegen auch die Lösungen drin. Ne? Wie bin ich Mutter? Wie laufe ich vorm Nilpferd, wollte ich gerade sagen. Wie laufe ich vorm Tiger? Oh, warte mal. Säbelzahntiger. Säbelzahntiger weg. Also das kommt sozusagen noch von ganz früher, das Unterbewusstsein, was uns sozusagen führt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in einer Familie reingeboren werden, wo einer von diesen Punkten prädominant im Defizit liegt, wie zum Beispiel, wie finde ich Schutz, weil ich habe Gewalt erfahren durch die Eltern oder ich habe gemerkt als Kind, es gibt kein Geld und ich fühle mich nicht sicher, dann mache ich als Mensch, dass die Psyche, das ist halt echt so abgefahren, deswegen finde ich Menschen auch so spannend, aus diesem Defizit ein Talent. Das heißt, Menschen, die zum Beispiel mit diesem Defizit aufgewachsen sind, so wie ich, sind extrem gute Caregiver. Deswegen habe ich sozusagen auch den Weg gewählt, in die Psychologie und Menschen zu helfen. Das ist eine ganz egoistische Geschichte. Das mache ich natürlich auch, um ein bisschen Geld zu verdienen und so und Menschen zu helfen. Aber das ist meine Bestimmung und wenn ich das mache, fühle ich mich gut. So. Ich kann auch ein anderes Beispiel nennen mit dem, ne, mit den in Beziehungen kommen zum Beispiel. Der Mark Zuckerberg hat ja Facebook gegründet und sein Defizit in seinem Familiensystem war, in Beziehungen zu kommen, weil dort irgendwie nicht viel passiert ist. Er hat von seinen Eltern nicht gelernt, dass Freunde vorbeikommen und hatte in der Schule auch irgendwie, war halt eher so ein Nerd. Und sein Talent war, er bringt Menschen zusammen. So, und das ist eigentlich so einfach und das nehme ich mal, um Menschen zu zeigen, okay, das war echt nicht cool, aber wenn du das verstanden hast, einmal wie du tickst, dann kommst du auch auf den Weg und dann kommst du auch in kein Burnout oder so. Weil wenn du in deiner Bestimmung bist, ist das alles für dich gut. Na? So. Das ist sehr spannend, das Thema.
Mega. Aber das fühlt sich an, als würden wir jetzt noch eine neue Box aufmachen. Ich glaube, da können wir eine andere Podcast-Folge zu machen. Gibt es was zum Abschluss? Irgendwie so keinen schlauen Satz, aber sowas, was sich jeder nochmal irgendwie mit nach Hause nehmen kann als Abschluss unserem Podcast.
Ja. Also ich möchte jedem raten, dem es nicht gut geht oder der irgendwie das Gefühl hat, dass irgendwas nicht in seinem Leben stimmt, sich nie dafür zu schämen, sich Hilfe zu holen. Weil ich das immer wieder sehe, dass Menschen immer wieder denken, ach, es ist gar nicht so schlimm. Und selbst wenn es dann es nicht ist, aber geht bitte zu Menschen, die euch helfen, ob es jetzt ein Coach ist, ein Therapeut. Und ich weiß, dass das System in Deutschland nicht sehr einfach ist, aber es gibt immer eine Möglichkeit oder eine Aufstellungsarbeit zu machen. Und seht eure mentale Gesundheit nicht so lapidar wie nichts. Ne? Wir geben so viel Geld aus für irgendwie Essen gehen und keine Ahnung, irgendwelche Sachen so. Die mentale Gesundheit, das ist so wichtig, dass man sich Hilfe sucht. Man kann das nicht alleine. Und genau, das ist eigentlich so das Wichtigste, was ich in den letzten Monaten vor allen Dingen so sehe. Genau.
Ja, kann ich zu 1000% zustimmen. Und ich meine, ich bin halt selber ganz oft an der Situation, wo ich natürlich ganz viele Dinge mit mir selber auch ausmachen kann, so über meine Professionalität und gleichzeitig zu wissen, wenn es dran ist, dann ist es auch dran, dass ich mir Support suche, war auch einfach in eurem Raum, den du und Kim da aufgemacht hat am Sonntag, war das so klar. Also ich kann halt noch weiter mir vorgaukeln und noch weiter vorsagen, ja, also ich bin ja professionell, ich kann ja für mich selber auch eine Aufstellung machen oder ich erkenne an, dass es gerade so ist, wie es ist und dass in diesem Zustand, in dem ich gerade bin, einfach das Beste ist, mir Unterstützung zu suchen. Auch, und das habe ich auch nochmal verstanden, nicht nur aus diesem ganz egoistischen, dieser egoistischen Haltung, dass es mir besser geht, sondern auch in dem Bewusstsein, wenn wir schon von kollektivem Bewusstsein sprechen, dass die Arbeit, die ich da an dieser Stelle mache, eben auch einzahlt auf dieses gesamte globale Feld von, da nimmt sich jemand Hilfe, aha, okay, es ist auch erlaubt für mich, mir Unterstützung zu suchen und genauso für dieses Thema, was wir bearbeitet haben, okay, da kommt es an irgendeiner Stelle, darf sich ein Knoten lösen und diesen Ripple-Effekt können wir mit unserem relativ begrenzten Verstand manchmal oder dieser Kategorisierung vielleicht gar nicht einordnen. Deswegen Absolut. Kann ich aus dieser Perspektive auch nochmal sagen, dass es total schön ist, auch sich unterstützen zu lassen. Abgesehen davon, dass es einfach auch ja Menschen gibt, die das als Profession ausgewählt haben und die dann irgendwie die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen. Es ist auch einfach voll wertvoll, für sich selbst und seine Beziehung zu sich selber einzustehen.
Absolut, sehr schön gesagt, ja.
Wow, mega schönes, dichtes, sehr bewegendes Interview. Danke, Marie, für deine Zeit. Und ich verlinke euch alles, was wichtig ist, hier unter der Podcast-Folge, damit ihr auch einfach wisst, wo ihr Marie erreichen könnt, wenn das in Resonanz ist und wenn ihr da fühlt, wow, das Buch will ich lesen oder ich will mit dir zusammenarbeiten. Genau. In diesem Sinne danke ich für alle, die zugehört haben, die sich noch in Zukunft anhören werden und wünsche uns göttliche Führung und die Kraft der Intuition, dass die durch das Wirken und vor allen Dingen durch alles, was wir gelernt haben, immer wieder durchstrahlt, damit wir den Weg finden, der für uns wirklich bestimmt ist. So.